Wir haben von der wunderbaren Jahreslosung gehört. Die Verheißung Jesu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber das geht nicht von alleine. Da müssen wir etwas zu tun. Und ich möchte meine Überlegungen ein altes abessinisches Sprichwort voranstellen. Ein Frosch, der im Brunnen lebt, beurteilt das Ausmaß des Himmels nach dem Brunnenrand. Können wir uns gut vorstellen, ne? Der Frosch, der da unten im Wasser schwimmt, guckt ab und zu mal hoch und sieht also einen Kreis vor sich und das ist sein Himmel. Ich möchte nicht behaupten, dass es verschiedenen unter uns auch so geht, aber es ist durchaus möglich. Nicht vielleicht unter uns, aber in der Welt, um die wir uns bemühen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe als Christen, diesen Brunnenrand zu vergrößern. Wie kann das geschehen? Das ist die Frage, die uns beschäftigen soll. Wie ist es möglich, dass man die ungeheure Weite des Himmels sehen kann, auch wenn man noch in Traditionen und der Enge eines Brunnens gefangen ist? Wann habt ihr zuletzt durch ein Schlüsselloch geguckt? Zu Weihnachten? Als Kinder? Ich glaube, es ist sehr lange her, dass ich mich daran erinnern kann. Und das Geheimnis des Weihnachtsfestes oder das Geheimnis überhaupt ist eine Sache, die eigentlich mit uns Kindern dann verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist es so, dass ich erkennen muss, dass die Welt voller Geheimnisse ist und dass man doch sehr, sehr neugierig wird als Kind. Offensichtlich soll das so sein. Wir bewegen uns in einer Zeit dann, wo wir lernen und sein wollen wie die Erwachsenen. Es soll keine Geheimnisse in diesem Sinne mehr geben. Wir wollen uns herausarbeiten aus diesen Geheimnissen. Und dafür tun wir sehr viel. Die Schlange hat damals bei der Eva die Neugier geweckt. Und ich glaube, dass diese Neugier uns verfolgt bis heute. Und dass sie ein Impuls ist, den wir also bitte doch nutzen sollen. Wie ging es mit uns? Wir wollten in den Kindergarten, um zu sehen, wie es dort zugeht mit den anderen. Wir wollten in die Schule, damit wir lernen. Wir wollten immer mehr wissen. Schule, Kindergarten, Studium, das Studium. Ja, wir würden ja alle furchtbar gern studieren, aber allen ist es sonst nicht gegeben. Und dann kommt die Zeit der Bücher, wo wir dann lesen wollen und lesen können. Wie denken denn die anderen und warum denken sie so? Das ist doch interessant, oder? Die Armen, die keine Bücher haben, sind wirklich zu bedauern. Oder keine Zeit haben, sie zu lesen. Das ist noch viel schlimmer. Aber die einzige Chance, aus dieser Froschperspektive herauszukommen, ist, dass wir höher krabbeln in der Erkenntnis. Und je höher wir kommen in diesem Brunnen, desto mehr und größer wird der Himmel werden. Lasst dieses Bild mal in euch leben. Und weil mit dem Erwachsenenwerden, das mit der Neugier immer weniger wird, hat sich eine Bewegung entwickelt. Eine ganze Bewegung, die damit sich beschäftigt, Geheimnisse zu lüften. Geheimnisse lüften, das heißt also, Geheimnisse zunächst mal in den Raum zu stellen, und dann alles dran setzen, um diese Rätselfragen zu lösen. Ich will nicht gleich mit der Millionenfrage von Günter Jauch anfangen, die ein jeder von euch sicher kennt. Es gibt auch die kleinen Dinge, um die es geht. Aber wie viele Quiz-Sendungen gibt es allein in dem Fernsehen zurzeit? Und es ist also ein, vor allen Dingen bei uns Alten, ein geübtes Denken, Kreuzworträtsel und Sudoku, heißt das richtig, Sudoku? Ja? Beschäftigt mich sehr und ich bin sehr, sehr stolz, wenn ich sowas zustande bringe. Und so geht es den anderen Alten sicher auch. Wir betrachten das als ein Training. Aber dieses Training ist ja auch gut. Es soll ja aber dazu führen, dass wir unseren Geist schärfen und dass wir immer weiter vorankommen. Und wenn uns dann gar nichts mehr einfällt, dann haben wir immer noch Google. Und dann haben wir vor allen Dingen so Wikipedia, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Auch aus dem Internet so eine wunderbare Sache, wo man jede Frage reinstellen kann und sie wird also beantwortet. Das ist großartig. Ja, weshalb denn dieses Rätselraten? Weshalb denn die Geheimnisse überhaupt? Und wenn man sich umsieht, ob irgendwelche weisen Menschen dieses Rätsel geknackt haben, dann kommt man auf Goethe, und der alte Goethe, der hat sich auch dazu geäußert. Er hat gesagt, das Geheimnis hat einen großen Vorteil. Das Geheimnis hat einen großen Vorteil. Wenn man den Menschen gleich immer sagt, worauf es ankommt, dann vermuten sie nichts dahinter. Deshalb, damit die Menschen etwas dahinter vermuten, ist das Geheimnis überhaupt da. Und das ist auch der Grund, weshalb Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, oder? Nicht gleich offensichtlich, sondern er hat eine Geschichte erzählt und hinter dieser Geschichte verbergen sich alle möglichen Dinge. Und meist gibt es außer der Hauptfrage und Hauptantwort viele, viele Nebenfragen und Nebenantworten. Wir sollen lernen zu graben, meint Jesus. Denn die ganze Bibel ist voller Ecke und voller Schätze. Und die erreicht man nicht, indem man oberflächlich darüber hinwegliest und die Bibel eventuell auswendig lernt, sondern erst, indem man tiefer gräbt und schürft und sich mit den Dingen intensiver beschäftigt. Ohne Suchen und Fragen und Schürfen ist unser ganzes Leben nur die Hälfte. Es kann überhaupt gar nicht gelingen, wenn wir es einfach so plätschernd an uns vorbeiziehen lassen. Und das ist wohl der Grund, weshalb der Gott, der Herr, im Alten Testament Jesaja 45, 19 sagen lässt, suchet mich, denn ich bin der Herr. Der alte Augustinus, ihr kennt ihn, 550 nach Christus gelebt, einer der Stammväter des Glaubens, christlichen Glaubens überhaupt, der hat gesagt, du hast uns zu dir, Herr, hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Untersuchen hat also einen Sinn. Untersuchen hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, die Ruhe in Gott zu finden. Wie erreichen wir das? Bei all den Möglichkeiten, die man finden kann, habe ich zwei zunächst mal herausgenommen. Das eine Thema heißt Phonstärke und das andere Thema heißt Licht. Aber zunächst mal zur Phonstärke. Uns liegen Massenveranstaltungen. HSV, 100.000 Leute im Stadion. Alle einen Gedanken, HSV soll gewinnen. Uns liegen Kirchentage, wo Tausende von Menschen zusammenkommen in dem Gedanken, wir wollen den Glauben näher erleben. Und Massendynamik, das ist etwas, was ungeheuer wirkungsvoll ist. Wir kennen das, wir Alten kennen das noch aus den Parteitagen in Nürnberg, der NSDAP, wo also Tausende von Menschen mit den gleichen Uniformen, mit den gleichen Fahnen, mit den gleichen Gesängen, mit den gleichen, es war ungeheuer, das zu erleben. Und das war eine Dynamik da drin, die kann man also heute nicht mehr nachvollziehen, es sei denn im Sport. Aber in der Lesung haben wir gehört, so finden wir Gott nicht. In dem Spektakel ist er nicht. Er ist auch nicht in Kanonenböllern und Blasmusik und alledem, was wir zu Silvester versucht haben. Die bösen Geister werden vertrieben, aber Gott kommt trotzdem nicht aus dem Lärm, sondern wir haben es gehört. Es war bei Elia so, dass er erfahren sollte, Gott kommt aus dem leisen Flüstern, aus dem leisen Wort. Es ist nicht die Masse. Gott will den Einzelnen. Es ist nicht der Krach. Gott will die Stille. Wir scheinen da mit unseren Massenveranstaltungen etwas verkehrt zu verstehen. Das sanfte Säuseln nach dem Lärm, das ist das, was Gott vorzieht. Und auch Jesus stillte den Sturm. Wir können erkennen, die Stille ist überhaupt die von Gott bevorzugte Phonart. Kracher sind nicht seine Sache. Wir wünschen uns auch, dass Gott laut und vernehmlich zu uns spricht, dass wir es hören können. Und Gott tut uns den Gefallen nicht. Es ist selten, dass ein Mensch sagen kann, ich habe Gott wirklich gehört, seine Stimme gehört. Wie selten passiert das? Mir ist es leider bisher nicht passiert. Jesus hat auch nicht die Menge gesucht. Als seine Brüder sagten, geh doch nach Jerusalem, wenn du etwas zu sagen hast. Predige dort vor den Mengen, vor den Massen im Tempel. Doch nicht hier unter dem Volk, im kleinen Dorf. Aber Jesus hatte andere Pläne. Und Jesus hat die Massen nicht gesucht. Die Massen sind zu ihm gekommen, weil er heilte. Und weil er sie stillte und ihren Hunger stillte. Aber sie wollten ihn zum König machen, sie wollten ihn nehmen, sie wollten ihn einsetzen in ein Amt und wollten dieser wunderbaren Gabe Gottes herabhaft werden. Nun zum Licht. Das Geheimnis ist des Herrn, heißt es bei 5. Mose. Das Geheimnis ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbar ist, das ist unser. Mit anderen Worten, das Himmelreich ist so groß und so unserem Verstand und unser Verstehen entfernt, dass wir ohne Offenbarung Gottes darüber gar nichts wissen können. Es muss uns die enge Brunnensicht genommen werden. Anders werden wir die Weite des Himmels niemals erahnen können. In Lukas 2 hören wir von zwei bemerkenswerten Menschen, Simeon und Hanna. Und Simeon sagt beim Angesicht des kleinen, acht Tage alten Jesusknaben, meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu leuchten den Heiden und ein Preis zum Preis deines Volkes Israel. Ein Licht für die Heiden. Bis heute gibt es Menschen, die von diesem Licht nichts wissen. Nichts wissen können oder nichts wissen wollen. Und dieses Licht hat einen Namen, Jesus Christus. Hebräisch, Joshua, auf Deutsch übersetzt daraus, nach dem, was mir gesagt wurde, der Herr ist heil. Joshua, der Herr ist heil. Und Johannes sagte im ersten Kapitel seines Evangeliums, das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Wir sind gewohnt, mit dem Licht umzugehen. Wir meinen, wir brauchen bloß den Schalter zu betätigen oder den Dimmer anzuschalten. Es funktioniert, es kommt, das Licht ist da. Und so meinen wir, mit dem Sonnenlicht ist ja sowieso also alles deutlich. Nicht? Ohne Sonnenlicht wächst nichts, wird nichts, kann gar nichts sein. Der Tag muss kommen und wir sind dankbar, dass jeden Tag neu die Sonne aufgeht, wie Gott verheißen hat. Bis zum Ende dieser Tage, zum Ende dieser Welt wird es werden. Horst Krüger war es, der immer daran erinnerte, Gott hat gesagt, nach der Sintflut. Ich gelobe, dass es nicht aufhören wird, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Ernte und Saat. Und so ist es bis heute geblieben. Das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint sogar am Tage. Aber welches Licht sollen wir sehen? Welches Licht ist uns wichtig geworden als Heil? Das besondere Licht der Offenbarung sagt doch, Gott ist anders. Und in diesem Licht Gottes ist Verborgenes zu finden. Und mancher weiß leider damit nichts anzufangen. Und es ist unsere Aufgabe, sie daran zu erinnern. Zweifeln und staunen. Staunen, wenn wir erkennen, was dieses Licht alles beinhaltet. Der Tübinger Theologe, wenn wir schon aus Tübingen, an Tübingen denken, da gab es einen großen Theologen, der ist Schlatter. Er ist verstorben schon, meines Wissens, schon längere Zeit. Und er wurde gefragt, was denn in der Christenheit überhaupt anders ist als in Religionen dieser Welt. Was bringt das Christentum an neuen Erkenntnissen? Und er hat nur ein Wort gesagt. Christus. Das Neue in dieser Welt ist Christus. Gute und edle Gedanken haben die Menschen auch schon früher gehabt. Und alle Völker suchten, immer wieder suchten sie Kontakt mit dem höheren Wesen, was sie erahnten, oft unter großen Opfern. Man streckte sich sozusagen, man streckte die Hände aus zum Himmel, um zu empfangen. Aber die ausgestreckte Hand Gottes, die einzige Möglichkeit, ihn zu erkennen, ist die ausgestreckte Hand Gottes, die Jesus Christus heißt. Er ist die Erfüllung aller Sehnsüchte und aller Weisheit dieser Welt, sagt Paulus. Ihr alle kennt das wunderbare Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, wo der Finger Gottes auf den Menschen zeigt, kurz der Abstand immer kürzer wird. Man sieht ihn förmlich, wie er kürzer wird. Ein wunderbares Bild. Der Finger Gottes will uns berühren. Und wenn wir von dem geahnten Geheimnis Gottes hören, dann brauchen wir nur auf dieses Bild zu schauen. Das Gleichnis ist ein Gleichnis für die entgegenkommende Liebe Gottes. Seine Jüngern, sagt Jesus, es ist euch gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu deuten. Viele sehen auf das Bild und sehen nicht dahinter. Auch das ist etwas, was wir Ihnen zeigen können. Jesus nutzt die anziehende Kraft des Geheimnisses und nennt sich selbst Menschensohn. Er verschleiert seine wahre Identität und nennt sich nicht Gottes Sohn, sondern Menschensohn. Und Simeon und Hanna waren vermutlich die ersten Menschen überhaupt, die ihn als Gottes Sohn erkannten. Und lange, lange blieben sie es auch. Dann gab es einen unverständigen Professor Nikodemus, der zu Jesu kam in der Nacht. Und diesem Professor Nikodemus durch diesen erfahren wir ein ganz wesentliches Wort Jesu. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Da ist das Licht. Da taucht das Licht auf für uns. Wir meinen Gottes Liebe auf unseren Gedanken, auf unsere Probleme, auf unsere Sorgen und Nöte fließen zu lassen. Wir meinen, das Gebet sei dazu da, dass wir Gott aufmerksam machen auf das, was wir gerne hätten, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen, wo er uns helfen möchte, uns helfen soll. Und dass Gottes Liebe darin besteht, dass er diese unsere Wünsche erfüllt, meinen wir oft genug noch. Aber diese Liebe Gottes ist in Jesus Christus, da ist sie erschienen. Und nicht in unseren erfüllten Wünschen. Und vielleicht fragen wir dann, wie wir dieser Liebe habhaft werden können. Aber wir sollten anders fragen, wo bekommt uns diese Liebe zu fassen? Wir müssen zu Jesus Ja sagen, sagt Paulus im Kolosser 2. Er kennt, dass das Geheimnis Gottes Christus ist, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Auch der Schatz Ruhe in Gott. Aber Gott selbst ruht nicht. Auch das müssen wir sehen. In der Kinderstunde in Uganda fragte der Kinderschullehrer die Kinder: Was hat Gott eigentlich nach dem siebten Schöpfungstag gemacht? Und da war ein kleines Mädchen, das sagte: Ich weiß. Gott bringt alles das wieder in Ordnung und repariert alles das, was kaputt gegangen ist. Ich finde das ein wunderbares Bild. Gott macht heil, was kaputt ist. Und wir sollen wissen und erkennen und damit leben, dass er nicht nur heil macht, sondern Entscheidendes wirkt, auch für die Zukunft. Dass es in seiner Hand liegt, wie es was aus uns wird und wie wir werden. Und dass wir ihn dadurch ehren, dass wir seine Macht und Herrlichkeit wirklich begreifen und damit leben. Und dass wir diese Macht erkennen und sie ehren. Und nicht davon ausgehen, dass wir alles heil machen müssen. Der Herr will es tun. Und wir sollen es tun, dies geschehen lassen. In solcher Weise werden wir Anteil bekommen an seiner Liebe. Darin liegt das eigentliche Jesus-Geheimnis, Christus-Geheimnis, dass Gott in ihm einen Menschen geschaffen hat, der uns nahe kommt. Gott wurde Mensch und er ist mehr als Mensch, als nur ein guter Ratgeber. Er ist mehr als ein Impulsgeber, mehr als ein Vorbild, mehr als ein wunderbarer Mensch, wie so viele glauben. Er ist so etwas wie ein Mutterleib, in dem neues Leben entsteht. Er ist so etwas wie ein Nervenzentrum, was dazu dient, die Muskeln und Impulse unseres Leibes zu bewegen. Er ist es, der neues Leben weckt. Wir haben es gesehen, dieses wunderbare Bild. Da ist neues Leben und auf dieses neue Leben wollen wir zugehen. Und im Herrn mal haben wir wieder einmal erinnert, sind wir wieder erinnert worden, dass wir dieses Leben brauchen, was aus Gott kommt. Und dass wir nur selbst leben, wenn wir diesem Leben folgen. Lasst uns daran denken, dass wir nicht ohne Hilfe sind, wenn wir aus dem Brunnen wollen. Man wird uns helfen zu krabbeln, bis wir oben sind. Aber wir brauchen dieses Krabbeln, um so zu leben, wie der Herr es von uns erwartet und uns geschenkt hat. Amen.